Deutschlandfunk. Das Feature.
Berlin, Dezember 2016. Ein als Konzertraum genutztes altes Stummfilmkino. Das überwiegend junge Publikum schaut auf eine fast leere Bühne. Nur ein einsamer Musiker steht am Kontrabass, als aus unbestimmter Ferne ein Bläserthema erklingt. Ein Thema von Franz Schubert, dem Komponisten der Romantik. So beginnt seine letzte Sinfonie. Doch schon endet das Bekannte. Einige Streicher betreten das Podium. Scheinbar ziellos wandern sie umher. Sie suchen keine Plätze. Es sind weder Stühle noch Notenpulte auf der Bühne. Sie spielen auswendig. Was sie suchen, ist Kontakt, Blickkontakt zu den Mitspielern. Es wirkt wie das zufällige Treffen von Freunden, die sich lächelnd und musizierend grüßen. Ein Dirigent ist nicht zu sehen.
Startup Symphony, das Stegreif-Orchester aus Berlin. Ein Feature von Stefan Zetnik.
Ich war mit der Jungen Deutschen Philharmonie unterwegs und in diesem Rahmen waren wir unter anderem auch in Italien in einem großen Konzertsaal und ich habe dort das Solohorn spielen dürfen und hatte einen großen Part mit einer langen Kommunikationsstrecke mit dem ersten Trompeter.
Juri De Marco, 24, Hornist. Sein kräftiges Haar ist zu einem Zopf gebändigt.
Wir haben uns nicht gesehen auf der Bühne und ich fand das ziemlich grausam, weil es war sehr rhythmisch und wir hätten uns sehen müssen, um uns so ein bisschen den Einsatz zu geben. Und deswegen hatte ich dann vorgeschlagen, dass wir uns aufstellen für diese kleine Phrase. Das war aber unter keinen Umständen möglich. Und gerade in einem Orchester, das sich auf die Fahnen schreibt, jung zu sein, hip zu sein, neu zu denken, war mir dann das doch schon sehr altbacken oder sehr traditionell, sehr festgefahrene Strukturen, weil man sich sehr daran gehalten hat, was auch die Berufsorchester machen. Und das war für mich eigentlich sehr, sehr schade.
Es gibt einen deutlichen Unterschied, der allein schon mal damit begründet ist, dass Junge Deutsche Philharmonie einen Dirigenten hat. Der gibt den Ton an. Es wird gemacht, was der Chef sagt, in dem Sinne. Ich habe so ein paar persönliche Ansprüche. Ich möchte nicht der Routine verfallen.
Lukas Hanke, 23 Jahre, studiert Viola in Stuttgart. Gründete dort mit seinen drei Brüdern ein Ensemble für Kammermusik, die Hanke Brothers.
Ich bin kein Grabenmusiker, wo ich sage, okay, ich gehe abends hin, ich schaue, was liegt auf dem Pult, ich spiele das. Das Publikum möchte zwar die Musik hören, aber interessiert sich eigentlich nicht unbedingt für den Musiker da unten. Also für mich ist schon mal der eine Punkt, ich möchte auf die Bühne.
Früher im Jugendorchester habe ich die Energie geliebt, irgendwie die es gab zwischen den Musikern. Man hat sich angeguckt, man hat sich angelächelt, man hatte viel Kommunikation. Und da habe ich das Gefühl, dass es in Profiorchestern oft verloren geht.
Sebastian Kaspar, 29, Geiger. Absolvent der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin.
In den meisten Orchestern ist es oft ein Gefühl von Dienst, von Arbeit nach Zeit, nicht mehr wirklich aus Leidenschaft heraus. Viele haben Familien und denen ist das auch wichtiger und machen das eher als wirklichen Job. Ich finde, als Künstler gibt es aber mehr und man will sich ausdrücken, man hat was zu sagen.
Deshalb ist mir als erstes aufgefallen, als ich angefangen habe, überhaupt Musik zu studieren, dass das eine sehr enge Schiene ist, die Leute da fahren. Mit ihrer Instrumentenausbildung kann man das eigentlich nennen. Also das gesamtmusikalische Ausbildung im Musikstudium ist ziemlich mau.
Helena Montag, 20, Flötistin, studiert an der Hochschule für Musik in Hannover.
Ich finde es einfach super wichtig, sich für viele verschiedene Stile eben auch zu interessieren.
Da kam die Idee des Orchesters gerade recht, eins zu gründen, was auswendig spielt, was ohne Dirigenten spielt, was viel miteinander kommuniziert, sich bewegt, irgendwie frei denkt, improvisiert und verschiedene Genres miteinander verbindet.
Bevor das Stegreiforchester ins Leben tritt, erprobt ein kleiner Kreis von Musikern um Juri DeMarco die Grenzbereiche der Klassik. Und das klingt dann auch schon mal nach Rap.
Free Sex Set, das sind wir. Klassik, Elektronik, das ist unsere Wir. Kammermusik neu auf Papier. Mit Horn, Flöte, Geige, Tuba und dem Klavier. Helena an der Flöte. Mit ihr erscheint am Himmel die Morgenröte. Maria an der Geige. Gute Laune geht dir nie zur Neige. Gabbe am Klavier. Ein ganz schön krasses Tier. Jonas an der Tuba. Saftiger Ton wie bei Huba Buba. Julian an der Elektronik. Spielt die Trompete und ein bisschen Plastik. Juri. Sumor on the horn, ich geb's jetzt zu, bin auf der Alp geboren. Free Sextet, das sind wir. Klassik, Elektronik, das ist unser Revier. Kammermusik, neu auf Papier. Mit Horn, Flöte, Geige und Klavier.
Doch sechs Musiker sind noch kein Orchester.
Das ist irgendwie so entstanden, als ein Freund von mir in seiner Wohnung Hauskonzerte veranstaltet hat.
Konstantin Döben, 25, studierter Jazztrompeter.
Bei diesen Hauskonzerten war genauso Juri dabei, Leute, die dieses Orchester gegründet haben. Und da hatten wir mal so ein ganz schönes Programm, da waren irgendwie Jazzbeiträge, und da war ein Streichquartett, dann hat irgendwie eine Harfe im Cello im Duo gespielt und dann war wieder irgendwie Vibraphon mit Trompete und Gesang.
Konstantin war aber auch da schon von Anfang an mit dabei und ich fand es total geil, wie er improvisiert, habe ihn total bewundert und dachte so, boah, irgendwie, ich muss was mit diesem Typen machen, bevor der wegläuft.
Da war dann irgendwann so die Idee von Juri, ich schreibe jetzt einfach mal was für uns alle.
Beim dritten Hauskonzert, glaube ich, war das dann der Höhepunkt der Kompositionsarbeit in diesem Rahmen. Da habe ich dann eine Komposition für 7 Leute, glaube ich, geschrieben. Und das war irgendwie schon sehr frei und sehr in die Richtung Stegreif weisen.
Ich versuchte mich in mehreren Instrumentalsachen, denn ich komponierte 2 Quartette für Violin, Viola und Violoncello und ein Oktett und will noch ein Quartetto schreiben.
Schreibt Franz Schubert, 26-jährig, an einen Freund.
Überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen.
Ein Start-up braucht Verbündete. 2015 trifft Juri auf den Geschäftsführer der jungen Norddeutschen Philharmonie, Clemens Seemann, 29.
Seine Vorstellung war eben, dass 12 Jazzmusiker auf 12 klassische Musiker treffen, aber alles sich in einer neuen Form von Orchesterfreiheit.
Da war ich auch schon so weit, dass ich gesagt habe, irgendwie ohne Noten wäre schon cool, ohne Dirigent wäre eigentlich auch schon cool und irgendwie im Stehen und vielleicht ein bisschen choreografisch wäre schon auch was Neues und schön.
Er hat mich gefragt, ob ich ihn dabei unterstützen könnte, seine Vision vom Stegreiforchester umzusetzen. Und das war im Ende des Jahres 2015. Und dann haben wir quasi angefangen, das erste Mal sozusagen sein Konzept zu skizzieren, dass er eben das große Interesse daran hatte, die, sage ich mal, konservativen Fesseln, die der klassischen Musik ja manchmal anliegen, dass Juri ein Geist ist, der sich sehr, sehr gerne von solchen Dingen löst.
Als ich ihm davon berichtet hatte, war er sehr begeistert, was mir auch schon mal die erste Bestätigung gegeben hat, dass es vielleicht eine coole Sache sein könnte.
Das fand auch Volkert Ude, 52, Musiker, Kulturmanager, Intendant der Internationalen Orgelwoche Nürnberg und der Köthener Bachfesttage, Mitgründer des Berliner Veranstaltungsortes Radialsystem 5.
Wir sollten was fürs Goethe-Institut gestalten in Berlin und da tauchte dieser Typ auf mit seinem Horn, hat sensationell Horn gespielt und der hat da von der Idee erzählt, dass er die Vision hat, ein Orchester zu gründen. Und da habe ich erst gestutzt, weil es ja doch ein relativ komplexes Anforderungsprofil.
Ich habe ihm gesagt, ich würde mir total wünschen, dieses Orchester das erste Mal im Radialsystem zusammenzubringen, weil das doch schon eigentlich der repräsentativste Ort in Berlin ist, sowas zu tun, das Orchesterwesen zu revolutionieren.
Also, dass er das alleine könnte, das habe ich gedacht, aber dass man noch 20 andere Verrückte findet, die das auch können, war ich nicht so ganz sicher. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und im Kalender nachgeschaut und habe ich ihn wieder angerufen und gesagt, du Juri, wir haben da einen freien Termin. Und dann hat er geschluckt und gesagt, nun machen wir.
Was war mit Beethoven? Das war ganz spontan. Also es war irgendwie so eine Woche vorher geplant.
Oh, die Welt wollte ich umspannen. Meine Jugend, ja, ich fühle es, sie fängt erst jetzt an. Meine körperliche Kraft nimmt seit einiger Zeit mehr als jemals zu und so meine Geisteskräfte,
schreibt Beethoven, 31-jährig, an seinen Jugendfreund.
Jeden Tag gelange ich mehr zu dem Ziel, was ich fühle, aber nicht beschreiben kann. So glücklich, als es mir hienieden beschieden ist, sollt ihr mich sehen. Nicht unglücklich, nein. Das könnte ich nicht ertragen. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen.
Es war schon relativ klar, wenn man irgendwas macht mit einem klassischen Werk, dann muss es Beethoven sein, weil das ist so der rockigste Typ von der Klassikszene.
Musik.
haben wir uns die 4. Sinfonie von Beethoven genommen und die wurde sozusagen in einigen Stellen original gespielt und an vielen Stellen einfach angehalten, geloopt und durch verschiedene genreartige Ergänzungen erweitert.
Free ist für uns eigentlich so eine Kurzform von der Arbeitsweise, die wir gefunden haben, die wir aber auch, sag ich mal, bei jeder Produktion neu finden. Also das ist eigentlich das Schöne, dass wir nie sagen können, wie wir arbeiten. Dann geht es aber natürlich weiter, dass wir sagen, dass es ja nicht nur darum geht, wie wir arbeiten, sondern auch, was es unmittelbar mit dem Komponisten zu tun hat. Und in der Form bedeutet das eigentlich weniger, dass Beethoven wirklich an sich befreit wird, sondern eigentlich Beethoven von seinem Aufführungsformat.
Die Leute standen auf den Stühlen und es war ein wirklich unvergesslicher Abend. Das war irgendwie der Beginn einer Revolution, hatte ich so das Gefühl an dem Abend.
Auf die Revolution vom Herbst 2015 folgt nichts.
Wir wussten, okay, es gibt Potenzial hier, aber wir haben halt keine Konzerte gespielt, so ein Jahr lang. Und deshalb gab es dann für uns nur die Hoffnung, wieder mal zu spielen und diese Konzepte weiterzuentwickeln.
Eine Durststrecke beginnt. Kein Wunder. In Berlin gibt es Musiker, die alles anders machen wie Sand am Meer. Aber alle bleiben dabei und gründen einen Verein. Alistair Duncan, Jazz-Posaunist, 26, wird Zukunftsminister.
2016 haben wir uns einmal im Monat getroffen mit dem Vorstand und immer so neue Konzepte für die Organisation ausgedacht. Und das war so eine Zeit, wo ich also mögliche Konzertorte für das Orchester ausdenken sollte.
Es entsteht ein neues, ein zweites Stück, diesmal auf der Basis der letzten Sinfonie von Franz Schubert. Einer Euphorie-Symphonie, wie sie Juri nennt.
Alle, die doch aus der Klassik kommen, haben irgendwie tolle Jugendorchester durchwandert, haben tolle anfängliche Euphorie-Projekte gehabt, die sie dazu gebracht haben, wirklich klassische Musik zu studieren. Und ich ganz persönlich zum Beispiel, meine erste große Sinfonie am ersten Horn war die große C-Dur von Schubert.
In dieser Sinfonie liegt mehr als bloßer, schöner Gesang, mehr als bloßes Leid und Freud. Sie führt uns in eine Region, wo wir vorher gewesen zu sein,
wir uns nirgends erinnern können.
Robert Schumann, Entdecker der zu Lebzeiten Schuberts unaufgeführten großen C-Dur-Sinfonie.
Hier lauscht auch alles, als ob ein himmlischer Gast im Orchester herumschliche.
Auch Free Schubert hat 4 Sätze und noch freier als Beethoven im ersten Programm wandert Schubert durch die Zeiten und Stile der Musikgeschichte.
Das Ungewöhnliche und Interessante ist, dass man mit Leuten zusammenspielt, die verschiedene Backgrounds haben. Alle haben Interesse daran, etwas auf die Beine zu stellen. Alle sind ambitioniert, alle sind begeistert davon.
Laura Totenhagen, 25, Oboistin und Jazzsängerin.
Man trifft sich und baut irgendwas zusammen, von dem man am Anfang vielleicht noch nicht so genau weiß, was daraus wird. Aber man hat so einen groben Plan und dann setzt sich alles wie so ein kleines Puzzle zusammen. Das ist das sehr, sehr Besondere. Auch die Gruppengröße, 24 Leute sind wir, ist ja einfach so eine große Band, haben wir gestern auch nochmal festgestellt. Das ist kein großes Orchester, sondern das ist eine Band.
Das war so ein bisschen so ein Traum, den ich im Kopf hatte, als ich nach Berlin kam. Ich komme aus Schottland, bin in den Staaten groß geworden und habe in den Staaten studiert, an der Eastman School of Music. Das ist im Bundesstaat New York. Da habe ich meinen Bachelor gemacht, Jazz-Posaune.
Ich finde es einfach super wichtig, sich für viele verschiedene Stile eben auch zu interessieren. Es ist rein von dem Flair her, sage ich mal, oder dem Gefühl, was man hat beim Musikmachen, einfach eine ganz andere Kiste, wenn man Jazz spielt. Die Herangehensweise ist eigentlich wirklich ganz anders als bei der klassischen Musik und das ist eine gute Bereicherung.
Nicht nur ein zweites Programm entsteht im Laufe des Jahres 2016, auch das Selbstverständnis des Orchesters festigt sich. Was macht das Stegreif aus? Erstens, auswendig spielen, aber mit Kontakt zueinander. Zweitens, offen sein für anderes Denken, andere Stile, andere Weisen des Musizierens. Und drittens, Spontanität. Das aber bedeutet Improvisation.
Also, was ist Improvisation im Jazz? Erstmal stellen sich die meisten darunter vor, anständig mit den richtigen Skalen und den richtigen Akkordfolgen über einen Jazzstandard zu zocken. Was versteht ein Organist darunter? Er verlängert seine Kantate oder sein Begleitlied. In der Gregorianik, in Quinten darüber zu singen. Also, es ist ja überall, ist die Improvisation ist was anderes. Und was wir vor allem auch bringen wollen in klassischer Improvisation, ist auch wirklich klassisch zu improvisieren, im Stile von. Und das ist nicht einfach. Und das ist ein Prozess, in dem wir uns gerade mittendrin befinden und wahnsinnig viel experimentieren und auch selber lernen müssen. Weil dieses Feld gibt's nicht mehr, leider. Mozart war klar, dass er improvisiert hat und es einfach nur noch ein bisschen aufgeschrieben hat. Aber im Konzert hat er nicht das gespielt, was da steht.
Dass man sich so kleinlich an bestimmten Ausführungsarten quasi hält oder es nur noch auf einmal diesen einen Weg gibt, das ist, glaube ich, früher nicht so gewesen. Und auch, dass man so rein so Kadenzen improvisiert, zum Beispiel bei einem klassischen Konzert. Das wird eigentlich unterrichtet fast nicht mehr.
Improvisation bedeutet, mit dem, was gerade einen klanglich umgibt, damit etwas aus dem Moment heraus zu schaffen oder damit spielerisch umzugehen. Und das können die Klassiker, wenn sie gute Musiker sind, können das genauso. Bei uns im Stegreiforchester war das ganz interessant, weil erstmal oft, wenn klassische Musiker, wieder dieser Begriff klassische Musiker, wenn die angefangen haben zu improvisieren, hat man oft gehört, dass genau diese Vorstellung halt noch sehr viel Raum eingenommen hat, weil oft hörte man dann Blues-Tonleiter über Beethoven und immer diese klischeehafte Form von Improvisation. Und da kamen dann erstmal so vor allem auch unser Posaunist Alistair und ich, wir haben halt, weil wir vor allem in der Jazzausbildung sind, dann haben wir erstmal gesagt, so, stopp, nee, Leute, hört mal hin. Wie klingt das, wo wir uns gerade befinden in der Musik, in der Sinfonie? Was ist da? Und probiert doch einfach mal mit dem Material ein bisschen spielerisch umzugehen. Und sofort hat sich die ganze Art der Improvisation im Orchester entwickelt. Und dann fing es auch an, irgendwie authentisch zu werden.
Nee, jetzt war nicht ganz klar, ob du atmest und dann... Genau. Da, oder?
Es ist sehr offen, die Probenarbeit. Wir haben dabei ganz oft die Rückmeldung bekommen. Zwar ist es ein bisschen chaotisch manchmal, weil alle gute Ideen haben und gerne die dann so in die Runde werfen. Aber diese Freiheit und diese Offenheit in der Probenatmosphäre, wo man denkt so, ich habe eine ganz gute Idee, wie wir das anders machen können, damit es mal klappt. Dann müssen wir nicht mehr stumm bleiben.
Also sozusagen, du machst auf der 1 und wir spielen auf der 2.
Ja, dann atme ich auf der 3. Also hör mal. 1, 2. Bam, bada.
Ja, dann mach den länger. Nein.
1, 2, 3. Bam, bada. Stegreiforchester, das heißt viertens, kein Dirigent.
Alle, die das jetzt verwirrt, die spielen das, was sie gespielt haben.
The thing that's the most interesting about it is that we have no one leader that we follow, meaning like a conductor. Or a music director.
Nikola Djurica, 26, Klarinettist.
Und jetzt machen wir einmal den Cue. Ich mach einmal vor und ihr singt.
The beautiful thing about this ensemble is that 25 musicians are all equal.
25 gleichberechtigte Musiker. Das ist fantastisch. Jeder hat das Recht, seine Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Die Energie in den Proben ist sehr positiv, sodass du keine Angst hast, deine Meinung zu äußern. Im Gegenteil, man wird ermutigt, zu sagen, was man denkt.
Musik
Es gibt immer wieder Hierarchien, würde ich sagen. Also es muss einfach jemanden geben, der an bestimmten Stellen die Führung in die Hand nimmt, sonst wird es nicht funktionieren.
I'm sure that I have something to say to the people that they have not heard before.
Ich bin sicher, dass ich etwas beitragen kann, was noch nicht alle wissen. Und das ist wunderbar. Wir spielen eine Stelle und wenn sie uns nicht gefällt, macht jemand einen Vorschlag und wir probieren es aus. Wenn es uns dann nicht gefällt, probieren wir etwas anderes. Wenn es uns gefällt, machen wir weiter.
No, if we don't like it, we don't like it. We try it another way. If we like it, we continue and we keep going. I started music school in Serbia when I was 9.
Mit 9 fing ich in der Musikschule in Serbien an. Mit 14 bin ich zum Studium nach Amerika gezogen. Ich hatte ein Stipendium an der Interlochen Arts Academy. Das ist ein Musikinternat. Danach habe ich für einige Zeit an der Juilliard in New York und am Cleveland Institute of Music studiert. Mit 21 schloss ich meinen Bachelor für Klarinette ab und begann in Amerika und Europa aufzutreten.
And I started performing in America and Europe.
David Fernandez and I come from Spain, from Madrid.
Ich heiße David Fernandez. Ich komme aus Madrid und spiele Cello. Ich habe immer Theater und Tanz gemacht, aber seit einigen Jahren konzentriere ich mich auf die Musik. Seit 22 Jahren spiele ich Cello. Ich komponiere und spiele meine eigene Musik. Dafür bin ich nach Berlin gekommen. Es gibt hier eine große Tradition von Straßenmusik. Das mache ich sehr oft.
I love someone else, don't be afraid. Mit 41 Jahren ist David das mit Abstand älteste Mitglied des Orchesters. 2017 gewinnt er den Wettbewerb um den Saddest Song in the World, veranstaltet von der Berliner Volksbühne.
And this is how I met Juri, because I was playing in Cottbusser Tor.
Ich habe Juri kennengelernt, als ich am Cottbusser Tor spielte. Das ist ein sehr bekannter Ort in Berlin. Man muss mit einer Menge verrückter Leute, Krach und so weiter kämpfen. Aber ich mag das für meine Musik. Ich spielte dort, wie viele andere kam auch Juri vorbei, und er blieb 2 Stunden stehen. Am nächsten Tag bekam ich eine schöne, leidenschaftliche Mail von ihm. Ich gründe ein Orchester und du musst dabei sein.
I'm going to set up an orchestra and you have to be there with us.
Don't call me again, okay? Ciao. Um jetzt direkt mit dem Absender der Nachricht verbunden zu werden, drücken Sie die 1. Zum Löschen dieser Nachricht drücken Sie die 2. David ist auch Tänzer. Und eine weitere Besonderheit des Stegreiforchesters ist ihm wohl vertraut. Das Musizieren in Bewegung.
Für mich ist es immer so, dass Musik eine Geschichte erzählt und ich sehe die Instrumentalisten dabei miteinander agieren und habe mich immer gewundert, wenn ich in die Oper gehe, warum eigentlich die Haupterzähler im Graben verbannt sind und nicht auch auf die Bühne treten.
Theresa von Halle, Regisseurin, 33 Jahre alt.
Hier ist die Regiearbeit eigentlich ganz anders als normalerweise. Wir haben gemeinsam die Sinfonie gehört und haben geguckt, was wir eigentlich in dieser Sinfonie für eine Geschichte oder für eine Aussage oder für eine Stimmung fühlen. Und in einer ganz nahen Zusammenarbeit mit Juri haben wir die dann verändert. Und Juri ist in seiner Komposition natürlich in ganz andere Genres gegangen, aber immer mit dieser einen Idee, die aus der Musik der Sinfonie geboren worden ist.
manchen Passagen stehen sich die Spieler verschiedener Gruppen fast feindlich gegenüber. Sie kämpfen miteinander um die Vorherrschaft ihres musikalischen Themas. Sie verbünden sich gegen einen aufdringlichen Klang oder bewundern einen musikalisch isolierten Solisten.
Letztendlich geht alles von der Musik aus. Sowohl, dass man sich in andere Genres verliert oder greift, und auch das szenische Bild. Das sind wirklich Geschichten, die man eigentlich aus der Musik holt und auf der Bühne markiert, würde ich es auch eher nennen, als total ausspielt. Das heißt, für mich ist es nicht etwas, was dazukommt, sondern eher eins, was also aus einem Kern heraus sich entwickelt.
Gegen Ende des Jahres 2016 hat das Proben im Wartestand ein Ende. Die Premiere seines zweiten Stücks organisiert das Orchester selbst. In einem ehemaligen Kino in Berlin kommt es zur Uraufführung von Free Schubert. Frühsommer 2017 in der Aula eines Berliner Gymnasiums. Juri und Konstantin kennen den Ort. Schon oft hat das Stegreif hier geprobt. Jetzt leiten sie einen Workshop mit 8 jugendlichen Instrumentalisten.
Das Ahn-Gymnasium ist definitiv für uns ein Probeort gewesen für Experimente. Und das Schöne, wo sich jetzt eigentlich auch der Kreis schließt, ist, dass wir mit Musikern, die deutlich jünger sind als wir, die deutlich, sag ich mal, weniger Erfahrung haben, aber die auch deutlich unvoreingenommener sind, Experimente machen können, die vielleicht sich auch wieder auf das große Orchester übertragen lassen können. Bei dem Workshop jetzt geht es uns vor allem auch darum, wie im Stegreiforchester im Prinzip auch, den Mensch als viel ganzheitlicheren Künstler wahrzunehmen. Also nicht als die Larissa, die Querflöte spielt und spiel mal jetzt bitte D-Dur und richtig, sondern Larissa hat die und die Attitüde, sie bewegt sich so und so, sie hat die und die Aufmerksamkeit, sie improvisiert gerne, aber sie singt auch gerne, sie kommuniziert gerne und so weiter. Und diese ganzen Facetten, wo Querflöte nur noch ein Teil davon ist, wahrzunehmen und in ein Gesamtkonzept zu bringen.
In einem Moment, da hat die Schlagzeugerin gesagt, ja, ich habe aber eigentlich keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Und das fand ich super, das war nämlich genau das, was wir erreichen wollten. Selbst wenn man keine Vorstellung davon hat, zu einem Ergebnis kommt, meistens ist das so, dass beim Kompositionsprozess der größte Feind eigentlich das eigene Reflektieren und die Bewertung ist. Also man bewertet sofort, was man schreibt, und das führt dazu, dass man überhaupt nichts schreibt.
Ab dem Frühjahr 2017 mutiert das Orchester vom Geheimtipp für symphonische Experimente zum Highlight des Berliner Kulturbetriebs. Der Terminkalender beginnt sich zu füllen. Im Juli ist eine Reihe von Konzerten geplant, unter anderem bei der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg. Plötzlich stellt sich heraus, von 24 Musikern sind 11 verhindert. Was bisher das materielle Überleben des Orchesters ermöglicht hat, die Tatsache, dass viele Stegreif-Mitglieder noch studieren, wird plötzlich zum GAU.
Jetzt hieß es so, der eine, ja, ich habe da Zwischenprüfung, ich habe da meinen Bachelorabschluss, ich habe hier Theorieprüfung, alles voll die Woche. Wenn ich das jetzt absage, dann habe ich meinen Bachelor nicht.
Ein normales Orchester besorgt sich Aushilfen. Doch wie behilft sich eine Truppe, die ohne Noten auftritt, wo jeder seine Stimme, seinen Free Schubert im Kopf haben muss?
Ja, Laura, unsere Oboistin, die auch eigentlich Jazzsängerin ist, die ist jetzt nicht dabei wegen einem riesengroßen Wettbewerb und auch, glaube ich, wegen ihres Studiums. In dem Fall hatte sie natürlich dank ihrer Gesangsstärke ein riesengroßes Solo und dieses Solo wird natürlich jetzt nicht stattfinden.
Absagen? Spielen? Aus dem Stegreif?
Aber genau diese Flexibilität soll diesem Ensemble eigentlich immer zugrunde liegen. Okay, da fällt jetzt irgendwie ein Riesenpart weg. Wie fangen wir denn auf? In dem Fall hat dann plötzlich jemand eine Idee, beispielsweise sagt, ey, ich habe da eine Idee für einen großen Aufbau eines Solos und so wird jetzt wahrscheinlich so passieren, dass unser Konzertmeister und unser Klarinettist sich die Soli aufteilen und dann dadurch eine ganz neue Dramaturgie entsteht.
Das Konzert vor den mit dieser Form von Klassik nicht vertrauten Orgelwochenbesuchern in Nürnberg findet statt. Ergebnis?
Fantastisch, bin begeistert. Dieses blinde Aufeinander-Eingehen. Ich fand es einfach nur toll.
Kann mich nur anschließen, war eigentlich wirklich begeistert. Diese jugendliche Frische, das hat mir echt gefallen, dass die sich bewegt haben, dass es einmal von hinten, einmal von vorne, einmal von der Seite kam. Und dann auch diese Abstimmungen von den Instrumenten, also das habe ich fantastisch gefunden.
Süddeutsche Zeitung, 8. Juli 2017.
Mal geht es um einen Disput zwischen Tutti und Soli, mal um ein wildes Durch miteinander. Die E-Gitarre meldet sich, das Schlagzeug rumpelt. Und immer wieder finden die Musiker sich dunkeltönen, vollblütig bei Schubert, in neuem Licht und herrlicher Schönheit.
2017 ist die Durststrecke definitiv vorbei. An Anfragen für die nächsten 2 Jahre mangelt es nicht. Die jungen Musikerinnen und Musiker werden mittlerweile gern gebucht. Über die Mindestlohngrenze kommen sie trotzdem nicht. Clemens Seemann, Stegreif-Manager auf Zeit, drückt das so aus.
Es ist so, dass unsere Musiker Aufwandsentschädigungen bekommen für ihre Konzerte. Das sind sicherlich keine großen, aber wir haben auch klare Absprachen und Reglements schon getroffen, dass wir eben momentan auch noch in einer Phase des Investierens sind. Also nicht alle Gelder, die wir sozusagen bekommen, schütten wir direkt aus.
Also was ich super finde, ist, dass von Anfang an klar war, dass wir die Fahrtkosten bekommen und es sich einfach jetzt gerade immer mehr dahin entwickelt, dass wir Sponsoren an Land ziehen.
Ein großer Partner von uns ist die Helmut und Elisabeth Uhl Stiftung, die uns ja also großzügig fördert und auch in ihren Räumlichkeiten immer proben lässt. Free Schubert ist dort entstanden und wir werden dort die nächste Produktion angehen.
Da gibt es bestimmte Teamaufgaben und ein Finanzteam zum Beispiel und die kümmern sich ganz, ganz stark darum, dass eine Finanzierung möglich ist und dass wir auch Gagen bekommen und das ist alles transparent.
Wir treffen uns natürlich auch außerhalb der Probenarbeit mit Leuten, die uns helfen, Strategien für ein langfristiges Überleben zu sichern. Wir haben eben ganz klar gesagt, dass wir im ersten Jahr einen gewissen Betrag X pro Konzert, pro Musiker auszahlen wollen, der im zweiten Jahr diese Größe haben soll und im dritten Jahr diese Größe haben soll. Wir haben aber auch immer klar gesagt, was wir mit dem Geld, was wir zur Seite legen, sozusagen anfangen wollen.
Volkert Uhde kennt sich aus im Dickicht des Förderungsdschungels.
Wir sind da an verschiedenen Projekten und Initiativen dran, diesen Teil des von der Bundeskulturstiftung geförderten Programms Beethoven 2020, wo es darum geht, eigentlich das Künstlerbild des 21. Jahrhunderts zu erforschen oder auch das, was ein Orchester oder ein Ensemble sein kann, neue Formen des Zusammenarbeitens. Und da geht es schon auch um Fördergelder und da sind wir an verschiedenen Stellen dran. Ich versuche da unterstützend zu wirken, um das wirklich schnell zu stabilisieren und voranzubringen.
Im Spätsommer 2017 erhält das Orchester durch die Bundeskulturstiftung die Zusage für eine 3-jährige Förderung. Zudem den Start-up-Music-Preis des Fördervereins der Hochschule für Musik Hans Eisler, Berlin.
Also das ist natürlich ein unglaublich großes Geschenk, aber aus solchen Geschenken können auch oft Probleme resultieren. Stiftungen fördern oft nicht institutionell und deswegen werden solche Ensembles auch nicht Jahrzehnte von solchen Stiftungen begleitet. Oft ist es so, dass wenn dann solche Förderungen auch wegfallen, natürlich diese Systeme, die man sich teilweise auch aufgebaut oder etabliert hat und man plant ja auch als Orchester 2-3 Jahre im Voraus, das kann auch einen vor gewisse Probleme stellen.
Wenn man eine gemeinsame Vision mit Leuten hat und mit so einer Energie zusammenkommt, dann überwiegt das tausendfach dem sicheren Gehalt, macht einen bestimmt sogar auch glücklicher als 2000 Euro. Natürlich ist man im Leben darauf gestellt, dass man sein Geld verdienen muss. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich merke, das wird immer lukrativer und ich hoffe, dass sich das immer mehr in die Richtung, wo man mit vollem Herz dabei ist, dann entwickelt. Mehr kann ich dafür nicht tun. Den Rest entscheidet dann, glaube ich, das Leben.
Was für mich auch super wichtig ist, ist, dass wir einfach dieses Stück heute wieder neu fühlen und nicht abrufen. Ja. Weil einfach wirklich in jedem Moment das Gefühl haben, dass alles möglich ist.
Also dass es immer wieder auch jeder Abend auch für die Musiker selbst eine Überraschung ist und dass das nicht irgendwann zu einer Show verkommt. Das gilt für das Geschehen auf der Bühne, aber auch den Prozess, wie diese Dinge entstehen. Und das finde ich absolut bemerkenswert. Deswegen glaube ich, dass das absolut zukunftsträchtig ist. Und ich bin immer noch der Meinung, das ist eine absolute Revolution.
Start-up Symphony, das Stegreif-Orchester aus Berlin. Sie hörten ein Feature von Stefan Zetnik. Es sprachen Bernd Rehäuser, Andreas Potulski und Florian Jahr. Ton und Technik Gunther Rose und Thomas Widdig. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018. Die nächste Produktion des Stegreif-Orchesters Free Brahms hat am 21. April im Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt Premiere. Weitere Termine finden Sie auf der Website des Orchesters unter www.stegreif-orchester.de.